Montag, 26 Grad in Berlin zumindest. Fühlt sich an wie Sommer, dabei ist erst April. Ich bin Caroline Labes und an meiner Seite ist heute Michael Bächle. Michael, hast du heute schon das Wetter genossen und ein Eis dir gegönnt?
Nee, leider nicht. Ich sitze ja hier in Nürnberg, paar Kilometer näher dran an der Sahara von dir aus gesehen. Deswegen gar nicht so viel zu sehen von der Sonne bis jetzt. Aber in meinem dunklen Podcast-Keller hier kriege ich ja sowieso von Sonne und anderen Themen gar nicht so viel mit.
Dann hoffen wir wenigstens, dass ihr das schöne Wetter genießt, vielleicht auf dem Balkon oder auf der Terrasse, am See, wo auch immer. Und habt dabei uns mit dem Wichtigsten vom Tag auf den Ohren, denn wir sprechen gleich mit unserem Kicker-Reporter Oliver Bitter über die Trainerfrage in Bochum. Vorher starten wir aber rein mit den News.
Die Personallage beim FC Bayern scheint sich vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal am Dienstag etwas zu entspannen. Manuel Neuer und Leroy Sané nahmen am Montagmittag beide am Abschlusstraining teil und dürften somit am Dienstagabend beim Hinspiel in London auch mit von der Partie sein. Auch Kingsley Coman, Nusay Masraoui und Alexander Pavlovic trainierten mit. Auch da besteht also Hoffnung auf einen Einsatz. Beim 2:3 in Heidenheim am Wochenende hatten alle 5 Spieler noch verletzungsbedingt gefehlt.
Davy Selke wird dem 1. FC Köln für die restliche Saison nicht mehr im Abstiegskampf helfen können. Der Stürmer hat sich im Spiel gegen den VfL Bochum den linken Mittelfuß gebrochen. Bereits im Januar musste Selke wegen dieser Verletzung pausieren. Diesmal habe man sich entschieden, den Bruch operativ zu fixieren. Kurios, eine Woche zuvor sorgte Selkes Foul noch an Bochums Elvis Rexbejay für dieselbe Verletzung beim Gegner.
Rudi Völler hat seinen Vertrag als Sportdirektor des DFB verlängert. Ursprünglich lief sein Vertrag ja im Sommer aus. Jetzt hat er ihn bis nach der WM 2026 verlängert. Ja, und wir haben unseren Kicker-Chefreporter Oliver Hartmann gefragt, wie er denn diese Entscheidung einschätzt.
Überraschend kommt diese Nachricht nicht mehr. Beide Seiten hatten zuletzt ziemlich unverblümt signalisiert, dass sie die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Und es ist auch gut und richtig, dass in dieser Personalie frühzeitig und unabhängig vom Ausgang der Heim-EM Klarheit herrscht. Die Siege im März gegen Frankreich und die Niederlande haben gezeigt, dass es in dieser Konstellation etwas werden kann bei der Heim-EM.
Laut DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig erhofft sich der Verband übrigens auch mit dieser Vertragsverlängerung ein positives Signal im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im Schlussspurt der Bundesliga-Saison gibt es nochmal einen Trainerwechsel. Thomas Letsch ist nicht mehr Chefcoach des VfL Bochum. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, was sind die Hintergründe, wie geht's weiter? Und dafür klingeln wir durch tief im Westen bei unserem VfL-Reporter Oliver Bitter. Oliver, hi.
Hallo, Tag.
Oliver, wir wissen, der Fußball ist ein Minutengeschäft. Jetzt ging's sehr schnell auch beim VfL Bochum, oder?
Von dieser Entwicklung wurden die Verantwortlichen auch ein bisschen überrollt am Samstag. Also ich hätte gesagt, bis, sagen wir mal, Samstag 17.15 Uhr war dieser Handlungsbedarf noch nicht so dringend. Denn da sah es ja so aus, als würde Bochum in Köln gewinnen und dann würden wir jetzt nicht über das Thema Trainerwechsel, Trainerentlassung in Bochum sprechen.
Aus deiner Sicht, ist das die richtige Entscheidung, jetzt Spieltage vor Schluss den Trainer nochmal auszutauschen?
Also es ist immer die große Frage, war das auch abzusehen, dass es zu dieser Trennung kommt? Oder war das jetzt eine Riesenüberraschung? Da könnte ich jetzt auch nur antworten, ja und nein. Also wenn ein Trainer von den letzten 6 Spielen 5 verloren hat und ein Unentschieden gab es nur und das war ein müdes 2:2 nach 2:0 Führung gegen das Schlusslicht Darmstadt, dann ist es natürlich klar, dass ein Trainer auch wackelt. Aber nochmal, also wenn die Bochumer das Spiel in Köln gewonnen hätten, und danach sah es ja sehr lange aus, bis tief in die Nachspielzeit, dann hätten sie jetzt 10 Punkte Vorsprung auf den FC und nicht 4, so wie es aktuell ist. Und dann hätten wir sicher nicht über den Trainer diskutiert, sondern dann hätte man sicherlich mit Thomas Letsch weitergemacht und versucht, die Rettung zu bewerkstelligen, wie im vergangenen Jahr ja auch, als Letsch das hingekriegt hat. Nach einem sehr schwierigen Saisonstart, da war er der große Retter. Naja, und zuletzt wurde er auch noch gefeiert mit einem Sieg gegen den FC Bayern, 3:2 Mitte Februar, wir erinnern uns. Seitdem kam aber nur noch Mist und keine Ergebnisse mehr und dann ist es eben auch zwangsläufig, dass man über den Trainer nachdenkt. Und in dem Fall regierte dann auch so ein bisschen die nackte Angst, würde ich sagen, in Bochum, dass man doch noch da absteigen sollte. Und deshalb sah man sich dann übers Wochenende und ganz schnell zum Handeln gezwungen.
Du hast es gerade angesprochen, Thomas Letsch war der große Retter. Sein Vertrag war ja auch erst Ende November verlängert worden bis 2026. Also man hat ihn ja durchaus auch als langfristige Lösung gesehen in Bochum. Sieht das jetzt nicht nach außen hin auch ein bisschen unglücklich aus, wenn man ihn jetzt nach etwas über 4 Monaten schon wieder entlässt und der ersten Negativserie seit dieser Vertragsverlängerung?
Absolut. Also jetzt war es ja wirklich mal so, dass es ganz extrem bergab ging Es gab in der letzten Saison ja auch einige Rückschläge mit Heimniederlagen zur Unzeit im Endspurt der Saison. Und Lettsch mit seiner sehr besonnenen Art und ausgleichenden Art hat es immer wieder hingekriegt und moderiert und die Mannschaft dann wieder auf den Punkt dahin gebracht, dass sie dann doch noch die entscheidenden Punkte eingesammelt hat. Und danach sah es in dieser Saison ja auch sehr lange aus. Wie gesagt, bis zu dem Sieg gegen die Bayern war Bochum ja wirklich komplett auf Kurs. Und wenn man jetzt die nackte Tabelle betrachtet und sagt, es sind halt immer noch 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16, übrigens genauso wie nach dem 28. Spieltag der vorigen Saison, dann ist diese Tabellensituation ja eine, die dem VfL Bochum nicht fremd ist, wo die sagen, ja, das ist in Ordnung. Zu dem Zeitpunkt etwas besser als Platz 16, das ist top, das ist in Ordnung. Aber der Trend ist dann eben irgendwann mal so, dass man sagt, jetzt ist die Stimmung so am Boden, jetzt muss ein neuer Impuls kommen und das wird dann eben vollzogen mit der Trennung vom Trainer, der eigentlich sehr lange hohes Ansehen genoss, dann im Umfeld und im Verein und intern auf jeden Fall.
Du hast eben schon diese Negativserie angesprochen und natürlich auch dieses spektakuläre 3-2 über die Bayern Mitte Februar. Da wähnte man sich eigentlich schon so ein bisschen frühzeitig gerettet und dann gab es eben seitdem nur noch diesen einen Punkt aus 6 Spielen. Was ist seit dieses Bayern-Sieg sozusagen passiert in Bochum? Warum ist es überhaupt zu dieser Talfahrt gekommen und warum konnte man die dann nicht stoppen?
Also das ist eine Frage, die auf die auch Toto Losilla zum Beispiel geantwortet hat und gesagt hat, nach dem Bayern-Spiel, da haben wir vielleicht gedacht, wir sind schon durch. Nach dem Sieg gegen den Rekordmeister, da war ja wirklich alles rosa-rot und auf Platz 11 und der Abstand nach unten schon sehr beruhigend. Und da hat man gedacht, ja, noch 2 Siege und vielleicht noch 2 Unentschieden, dann reicht das schon irgendwie. Und dann ist die Mannschaft so ins Rutschen gekommen. Vielleicht hat man das als Profi dann so ein bisschen im Hinterkopf, dass dieser absolute Druck nicht mehr da ist. Dass man so ein bisschen nachlässt, so ein paar Prozent, und dann geht das Ganze ins Gegenteil. Und naja, ganz bezeichnend ist ja auch, dass der VfL sehr viele Punkte in der Nachspielzeit verloren hat. Also es gab da 7 Gegentore quasi schon in den allerletzten Minuten, wo dann vielleicht auch so ein bisschen die Konzentration weg war oder ein bisschen Nervosität. Mittlerweile steckt das vielleicht auch in den Köpfen der Spieler. Mensch, das kann ja wirklich noch schief gehen. Und gerade bei hohen Flanken ist diese Mannschaft halt sehr verwundbar. Und insgesamt führte das dann zu einer Abwärtsspirale und insgesamt jetzt zu einer rundum sehr schlechten Stimmung, dass man da sagen muss, es muss unbedingt schnell die Trendwende her. Aus Bochumer Sicht natürlich am besten schon am Samstag gegen Heidenheim. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen was retten. Aber der Trend im Moment ist halt so, dass die Konkurrenten unten, jetzt Darmstadt mal ausgenommen, aber dass Köln so ein bisschen Aufwind hat und Mainz mächtig Aufwind hat und der Bochum ganz genau in die entgegengesetzte Richtung steuert.
Oliver, du hast das Spiel gegen Heidenheim am kommenden Wochenende angesprochen. Wer wird denn da auf der Bank sitzen bei Bochum, wenn es Thomas Letsch nicht sein wird? Es kursierte ja zuletzt auch der Name Stefan Kuntz.
Das ist natürlich ein Name, mit dem viele Bochumer Anhänger positive Zeiten und sehr angenehme Erinnerungen verbinden. Der war ja als Profi, als Spieler, als Stürmer lange in Bochum und nachher als Manager dann noch 2 Jahre. Hatte zuletzt dann auch Erfolg im Nachwuchsfußball, im deutschen U21-Team und hat schon gezeigt, dass er eine Mannschaft steuern kann und sicherlich auch so ein Feuer entfachen kann, weil er halt auch so ein, sagen wir mal, emotionaler Typ ist, der vielleicht ganz gut passen könnte im Abschiedskampf. Ich bin nicht sicher, ob ihn so ein Projekt reizt, möglicherweise schon durch die Verbindung mit Bochum und dann in der Bundesliga einzusteigen und möglicherweise so einen Traditionsklub zu retten, das könnte ihn vermutlich sehr reizen. Andere Namen wurden dann mal genannt, die dann aber auch schnell aus dem Spiel waren, so Hermann Gerland zum Beispiel, der natürlich Legende ist in Bochum, aber sicherlich dafür nicht in Frage kommt. Die große Frage ist ja auch, ob ein Feuerwehrmann kommen soll, das wahrscheinlich nicht, sondern schon jemand, der im Idealfall dann die Rettung noch bewerkstelligt und dann ein bisschen was Neues aufbauen kann, weil es im Sommer ja sicherlich wieder einen großen personellen Umbruch geben wird in Bochum.
Was müsste denn dieser neue potenzielle Trainer verändern, um den Klassenerhalt jetzt noch zu packen, beziehungsweise diese Negativserie, die sich jetzt eingeschlichen hat, zu stoppen?
Es ist jetzt also jemand gefragt, der ja vielleicht ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Feuer noch reinbringt. Thomas Letsch war immer so ein sehr abwägender und eher ruhiger Vertreter. Und gerade in so einer Situation, in dieser argen Bedrängnis, braucht man dann vielleicht auch jemand, der dann nochmal emotional die Mannschaft noch besser packen kann. Dann natürlich auch die Bundesliga kennt im Idealfall und sehr schnell vertraut wird mit den Gegebenheiten in Bochum und mit den Bedingungen, die dort herrschen und natürlich auch damit, wie er die Mannschaft da unten rausziehen kann.
Wir entlassen dich jetzt natürlich nicht ohne eine Prognose. Noch hat der VfL 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Reicht's am Ende für den Klassenerhalt? Was glaubst du?
Ui, eine ganz schwierige Frage. Also wie gesagt, eben der Trend würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass der FSV Mainz die Klasse hält, also den begehrten 15. Platz erobert weil im Moment das Momentum halt bei dieser Mannschaft ist mit ihrem Trainer, der die Emotionen geweckt hat, so in ähnlicher Art müsste das vielleicht in Bochum passieren, dann würde ich aus jetziger Sicht tippen, dass es auf den Relegationsplatz hinausläuft, auf Platz 16.
Wir werden das natürlich alles weiter verfolgen. Danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast und alles eingeordnet hast. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Bochum.
Bitteschön, gerne.
Der türkische Fußball kommt einfach nicht zur Ruhe. Gestern gab es den nächsten Eklat, und zwar im türkischen Supercup. Nach nur einer Minute verließ die Mannschaft von Fenerbahçe Istanbul den Platz und das Spiel gegen Galatasaray wurde abgebrochen, nachdem Galatasaray durch Mauro Icardi nach 50 Sekunden mit 1:0 in Führung gegangen war. Fenerbahçe war aus Protest selbst nur mit seiner U19 angetreten und auch der Vereinspräsident hatte im Vorfeld schon den eigenen Fans von einer Reise zum Finale abgeraten, da die Partie keine 90 Minuten dauern würde, so der Präsident. Fenerbahçe führt seit einiger Zeit einen Kampf gegen den Verband. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Anfang April wurde sogar über einen Austritt aus der Super League abgestimmt.
Diesmal ging es um die Ansetzung dieses Supercups. Der hätte nämlich eigentlich am 29. Dezember in Riyadh in Saudi-Arabien stattfinden sollen. Das klappte aber nicht, weil es Ärger mit Saudi-Arabien gab. Und jetzt steckt Fenerbahçe mitten in der Vorbereitung aufs Conference League Viertelfinale am Donnerstag.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kurios, das mit der Conference League auch als Argument zu nehmen, weil also das Spiel findet am Donnerstag bei Olympiakos statt. Das ist ein ganz normaler Rhythmus, wenn man europäisch spielt, oder Michael?
Ja, also man wird irgendwie zumindest das Gefühl nicht los, dass es da ums Prinzip geht ein bisschen. Ja. War aber nicht der erste oder zumindest nicht der einzige kuriose Spielabbruch, der mir so eingefallen ist. Galatasaray hat ja zumindest noch 2 Minuten gegen die U19 von Fenerbahce gespielt, bevor die dann auch das Feld verlassen hat. 1996 gab es aber den Fall, dass die Nationalspieler von Schottland bei einem WM-Quali-Spiel komplett allein auf dem Feld standen. Und zwar, weil Estland damals gar nicht erst aufgekreuzt ist. Da ging es auch um die Ansetzung des Spiels. Schiedsrichter hat trotzdem angepfiffen, was ich ganz schön finde. Also da war dann quasi 11-0. Muss aber dazu sagen, nach 3 Sekunden ist das Spiel auch schon wieder abgepfiffen worden.
Ja, wenn ihr noch mehr Lust auf kuriose Abbrüche habt, mehr findet ihr übrigens in unserer Kicker-App in einer Bildergalerie. Klickt euch da gerne rein und wir sagen damit Tschüss für heute.
Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.